Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich heute Morgen hier sein darf und Harald entpflichten darf. Und dazu bringe ich einen Sack voller Grüße erstmal mit, wie sich das gehört, von Nathalie Georgi, unserer Präsidentin, und dem gesamten Präsidium unseres Bundes und der Bundesgeschäftsführung. Die haben mir, ich übertreibe nicht, also viele von denen haben mir tatsächlich Grüße aufgetragen. Und Birte McCloy als Verhandlungsleiterin, mit dir, Harald, lange Jahre unterwegs. Michael Noss, ehemaliger Präsident bis vor kurzem noch und. Eine ganze Reihe Grüße. Es sind viele Leute, die heute den Kopf schütteln und sagen, es kann doch nicht angehen, dass Harald tatsächlich in Rente geht. Aber gut, das Leben ist so. Dazu gleich mehr. Gunter Otto hatte gesagt, wenn ich schon hier bin, dann soll ich auch zwei, drei Sätze sagen, was ist denn so bei uns im Bund los, im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Und das will ich gerne tun. Ich werde das auch einigermaßen kurz machen. Wir sind halt in einer Zeit, wo Veränderung nötig ist. Das bekommt ihr überall mit. In eigentlich allen Kirchen ist das der Fall. Wir müssen uns den neuen Gegebenheiten anpassen. Auch den Gegebenheiten, wie wir sie nach Corona erlebt haben und erleben. Das sind schon Veränderungen, Einschnitte in das, wenn ihr euer eigenes Leben beobachtet, dann seht ihr es auch, wie Menschen sich verhalten, auch in unseren Gemeinden. Da gibt es schon starke Veränderungen. Und auf diese Veränderungen zu reagieren und zu gucken, wie können wir denn unsere Bundesgemeinschaft mit knapp 800 Gemeinden zukunftsfähig gestalten, das war so ein Impuls, mit dem wir uns vor 3-4 Jahren auf den Weg gemacht haben und überlegt haben, was müssen wir dafür tun, und haben einen Strukturprozess begonnen. Strukturprozesse hören sich echt langweilig an und ja, das war es stellenweise auch. Und doch ist das, glaube ich, bildet die Struktur auch immer ein Verständnis davon ab, wie wollen wir Kirche sein, wie verstehen wir das Neue Testament, wie wir miteinander Kirche sind. Und so haben wir diesen ganzen Prozess unter die Worte Segen bewegt gesetzt. Das hat sich im Laufe dann ergeben, weil uns klar geworden ist, wir kommen von einer segensreichen Geschichte her. Vieles hat sich entwickelt dadurch, dass Gott Gemeinden gesegnet hat, gegründet hat, dass Gemeinden sich entwickelt haben. Und diesen Segen weiterzugeben in die nächste Generation, wie gelingt uns das? Das ist so die Perspektive, die wir eingenommen haben. Und kurzum, wir haben gesagt, wir wollen unsere Bundesgemeinschaft in 25 Regionen aufteilen und in diesen Regionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben für die missionarische Gemeindeentwicklung und für die Jugendarbeit, Kinder- und Jugendarbeit. Und wollen damit sehen, dass wir Impulse setzen mit den Gemeinden zusammen in diesen Regionen. Da werden wir Regionalteams bilden und mit diesen Gemeinden zusammen Impulse setzen für die Entwicklung der Gemeinden in diesen Regionen. Das ist ganz spannend, weil wir darauf angewiesen sind, dass wir das leben, was wir aus der Bibel heraus erkennen, nämlich, dass wir eine Ehrenamtskirche sind. Dass wir das allgemeine Priestertum der Gläubigen ernst nehmen. Und nicht nur die dafür bezahlt werden, die Arbeit tun, sondern wir gemeinsam. Und das wird ganz spannend in den Regionen, wie wir das miteinander hinkriegen. Von daher lade ich dazu ein, wo euch das begegnet und wo ihr eine Idee bekommt, da könnte ich vielleicht auch sinnvoll mitmachen, macht das. Davon leben wir und so können wir, glaube ich, gut in die Zukunft miteinander gehen. Ihr werdet das alles noch, das wird sich jetzt im nächsten Jahr entwickeln und ab 27 werden wir dann damit voll durchstarten. Und das hat auch einige Veränderungen in Elsthal, in der Bundesgeschäftsstelle zieht das nach sich. Aber das werdet ihr alles dann mitbekommen und sicherlich auch hier und da mal hier in der Gemeinde etwas davon erzählen. Soweit zum Bund. Betet für uns als Bundesgemeinschaft. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir als Gemeinden uns zusammenschließen, uns gegenseitig unterstützen. Das tun wir auch in der Ökumene von Herzen gerne. Und trotzdem ist es nochmal eine andere Nähe, die wir haben in unserer Freikirche, wenn wir sagen, wir sind Fleisch von unserem Fleisch. Also wir sind eben als Baptisten in diese Kirche hineingekommen und wollen sie auch gestalten. Da liegt auch ein Segen drauf. Soweit ein kleiner Einblick in unsere Bundesgemeinschaft. Ich bin noch ein bisschen länger hier. Nachher, wer möchte, kann mich gerne auch daraufhin ansprechen. An einem Tag wie heute, Harald, blickt man zurück. Logischerweise. Dabei geht es nicht um eine allgemeine Lobhudelei über alles, was du Segensreiches getan hast, sondern es geht um Dankbarkeit für deine Berufung durch Gott, die du seit 1985 als ordinierter Pastor im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden gelebt hast, zuletzt 14 Jahre in dieser Gemeinde hier bei euch in Bad Homburg. Orientierung soll uns dabei jetzt einen Ausschnitt aus der Lebensgeschichte des Apostels Paulus geben. Ein Rückblick auf seine Berufung. Er blickt selber auf seine Berufung zurück. Und er betont dabei einige sehr bedeutsame Gedanken, wie ich finde, die ich im Kontext deiner Entpflichtung heute gerne herausstellen möchte. Ich lese jetzt erst aus 1. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 12 bis 17. Und in der Lutherbibel 1984, ich hänge noch so ein bisschen an der alten Bibel, 1984, ist das überschrieben mit Lobpreis der göttlichen Barmherzigkeit. Paulus schreibt dort an Timotheus: Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Paulus selbst schneidet in diesem Brief an seinen Freund und Begleiter Timotheus, der ihm so nahe stand wie ein eigener Sohn, ein unangenehmes Thema an. Sehr ehrlich, ich war früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler. Paulus stellt nicht seine ganzen Meriten, seine ganzen Vorzüge, das, was er alles so toll konnte und gemacht hat für die Gemeinde, heraus. Das macht er im anderen Zusammenhang auch durchaus, das kann Paulus auch. Aber hier berichtet er davon, wer er war und wie er früher war. Er hat in seinem Tun Gott gelästert, die Gemeinde der ersten Christen blutig verfolgt und damit gegen das verstoßen, was eigentlich den Geboten Gottes entsprochen hätte. Er war ein Lästerer, ein Verfolger, ein Frevler. Heute würde man sagen, er war ein Fundamentalist. Er war ein Hardliner, ein religiöser Fanatiker. Das war Paulus. Das war Saulus von Tarsus, der Pharisäer. Und die Gemeinde damals wusste das auch noch sehr gut, als Paulus diesen Brief geschrieben hat. Das ist nicht lange her. Genauso wie Timotheus das wusste. Sie alle kannten ihn noch gut als den Pharisäer Saulus, der sie um ihres Glaubens willen bis in den Tod hinein verfolgt hatte. Dieser Saulus war tatsächlich kein Waisenknabe. Er hatte das Blut anderer Menschen an seinen Händen. In der Apostelgeschichte heißt es, dass er alles daran setzte, die Gemeinde auszurotten. Beinahe entschuldigend fügt Paulus deshalb hier in diesem Abschnitt auch hinzu: Ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Nicht so nach dem Motto, ich kann gar nichts dafür, aber das ist die Realität. Er hat es unwissend getan, im Unglauben. Man könnte sogar sagen, mit guter Absicht hat er es getan. Es war ihm gar nicht genau bewusst, dass er sich damals mit seinem Tun nicht nur gegen Menschen, sondern gegen Gott selbst gewandt hatte. Erst als ihm der auferstandene und erhöhte Christus vor Damaskus begegnete, wurden ihm die Augen für die Wirklichkeit Gottes geöffnet. Und er wandelte sich sprichwörtlich vom Saulus zum Paulus. Denn diese Begegnung veränderte sein Leben so sehr, dass er sich der Gemeinde, er, der die Gemeinde bis in den Tod hinein verfolgt hatte, dass er es sich herausnimmt, sich der Gemeinde als Vorbild darzustellen, als Vorbild zu empfehlen. Warum? Warum eigentlich ausgerechnet dieser Saulus? Warum hat Gott sich so viel Mühe mit diesem fanatischen Rabbi aus Tarsus gegeben, sodass er sich der Gemeinde sogar als ein Vorbild empfiehlt? Hätte Gott ihn nicht auch einfach verblendet sein lassen können? Hätte Gott nicht andere Leute wählen können? Es gäbe auch andere, wahrscheinlich bessere Vorbilder für die Gemeinde. Jakobus zum Beispiel, der Herrenbruder, eine Säule der ersten Gemeinde in Jerusalem. Warum ist der nicht das Vorbild, was einem so hingestellt wird? Petrus könnte man auch als Vorbild hinstellen. Ja, und ich habe gedacht, oder Harald Kufner. Ich weiß nicht, wie ihr über Harald denkt. Wir werden im Laufe des Tages ja noch einiges darüber hören. Aber in meinen Augen und so, wie ich Harald kennengelernt habe, ist er ein unermüdlicher Brückenbauer. Ist er ein Menschenfreund, ein seelsorgerlicher Begleiter, ein Botschafter, Initiator, Ideengeber, Netzwerker, wortgewandter Prediger. Harald, in meinen Augen bist du ein guter Mensch. In meinen Augen und bestimmt auch in den Augen vieler anderer. Jemand, mit dem man gerne Zeit verbringt, dem man sich auch anvertraut, weil man ihm vertrauen kann. Ganz zu schweigen von deinem klugen und weisen Verstand, der feinen Art und dem Herzen auf dem rechten Fleck. Ich höre jetzt mal auf und sage einfach nur, wow, das ist mal ein Vorbild. Harald ist ein Vorbild. So stelle ich mir ein Vorbild vor. Und Harald, ich meine das ganz ernst und ich habe mir das vorher überlegt, ob ich das sage. Für mich bist du das, ein Vorbild. In deiner bedachten und reflektierten Art, dem Menschen zugewandt, nicht polarisierend. Für mich ist das schon ein Vorbild und dafür bin ich dir auch dankbar. In deiner leidenschaftlichen Hingabe dafür, dass etwas von dem Reich Gottes, von seinem Wesen, der Menschenfreundlichkeit, der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes sichtbar und erfahrbar wird. In der Gemeinde, im Bund und darüber hinaus. Und deshalb finde ich es auch richtig, dass ich das jetzt mal alles aufgezählt habe und andere das im Laufe des Tages vielleicht ergänzen werden. Auch wenn Paulus ein wenig anders damit umgegangen ist. Harald als Vorbild ist klar und einleuchtend. Jakobus vielleicht auch, Petrus auch, andere auch. Das passt, aber warum Saulus? Sodass bis heute seine Kehrtwende vom Saulus zum Paulus sprichwörtlich ist. Ein 14-jähriger Junge wurde einmal gefragt, wie denn seiner Meinung nach Gott sei. Und er hat geantwortet, 14-Jährige sind klug. Er hat geantwortet, Gott ist derjenige, der Milliarden Menschen so lieben kann, als wären sie alle seine Einzelkinder. Gott ist die Liebe, singen wir. Gott ist ein Backofen voller Liebe, so hat der Reformator Martin Luther es ausgedrückt. Er liebt seine Menschen, als wären sie alle seine Einzelkinder. Mit voller Aufmerksamkeit, jeden Einzelnen. Und das gilt nicht nur für die anständigen Menschen wie Harald, sondern auch für die Lästerer, für die Verfolger und die Frevler. Für die Fundamentalisten, für die Hardliner, für die religiösen und sonstigen Fanatiker, für den Querdenker und Verschwörungstheoretiker, für den Schwerverbrecher, genauso wie für den Hamas-Terroristen, der Menschen zu Selbstmordattentäter ausbildet oder selber mordet. Gott liebt alle seine Menschenkinder, nicht nur die Guten, auch die, an denen wir nichts Gutes mehr zu erkennen vermögen. Und natürlich auch die Normalos, er liebt auch uns, die wir nicht ganz so offensichtlich schlimme Sünder sind. Theoretisch wissen wir das. Und an Paulus wird das nun auch für alle sichtbar. Darin ist er ein Vorbild. An Paulus wird nicht nur deutlich, dass Gott alle seine Menschen wie Einzelkinder liebt, sondern an ihm wird vor allem die Qualität der Liebe Gottes deutlich. Denn noch erstaunlicher als die Tatsache, dass Gottes Liebe so endlos vielen Menschen gilt, ist doch die Tatsache, dass Gott auch so einen noch lieben und in seine Nachfolge berufen kann. Paulus redet nicht um den heißen Brei herum, wenn er sagt, wer er war, Lästerer, Verfolger und Frevler. Das ist nett gesagt und hört sich vielleicht für unsere Ohren gar nicht so schlimm an. Aber Saulus führte einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn, heißt es in der Apostelgeschichte 9. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Den neuen Weg wollte er nicht mitgehen. Und die Anhänger des neuen Weges wollte er ausrotten. Denn Jesus von Nazareth, der Messias Gottes, nein, das wollte der Pharisäer Saulus nicht glauben. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Die Verbreitung dieser Dummheit durch die Anhänger des neuen Weges, durch die Christen, die Irreführung des ganzen Volkes, musste doch gestoppt werden. Um jeden Preis. Und Saulus drohte nicht nur. Das Blut von Stephanus klebte ja tatsächlich an seinen Händen. Saulus war nicht anders als die religiösen Fanatiker von heute, die so unendlich viel Leid und Gewalt über Menschen bringen. Moralisch integer war der Pharisäer. Ein Mensch von tiefer Frömmigkeit. Nach eigener Aussage hat er nach der allerstrengsten Richtung des jüdischen Glaubens als Pharisäer gelebt. Und viele seiner Altersgenossen weit übertroffen in dem, wie er, Zitat, über die Maßen für die Satzungen der Väter eiferte. Galater 1, Vers 14. Ein Vorbild in weiten Bereichen seines Lebens, wie er die Tora kannte, die Weisung Gottes und die Gebote Gottes einhielt. Das war ihm ein Anliegen. Bibeltreu war Paulus, war Saulus von Tarsus als Pharisäer. Dem Wort Gottes treu im besten Sinne. Aber letztlich doch im tiefen, abgrundtiefen Widerspruch gegen Gott. Wie kann so etwas passieren? Warum hat Saulus nichts gemerkt und ist nach eigener Einschätzung sogar zum Ersten unter allen Sündern geworden? Nicht nur gut gemeint und schlecht gemacht, sondern verheerend, abgrundtief, im Widerspruch zu dem, dem er eigentlich dienen wollte. Wie kann so etwas passieren? Man kann nur spekulieren, ob sein frommer Eifer, sein Verwobensein in das starre religiöse Konzept, Korsett des damaligen Judentums ihn einfach blind gemacht haben für das Neue, das von Gott her in diesem Jesus von Nazareth in die Welt hineingekommen ist. Blind gemacht für die Erfüllung der Verheißung. Er war halt völlig verbunden und verstrickt in seine religiösen Vorstellungen. Wahrscheinlich ist das der Grund. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Das war sein Standpunkt. Das war sein Glaube, seine feste Überzeugung. Und alles, was diesem Standpunkt nicht entsprach, musste bekämpft werden. Kommt euch das bekannt vor? Wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist, den wir einmal für immer bezogen und nicht lebt und gelebt und erfahren wird, sind wir tot und betrogen. Vater, lehr uns immer neu, was Glauben heißt und überwinde du den Tod, der in unserem Leben Raum gewann. Vater, gib uns immer wieder deinen Geist und schaffe in und durch uns Leben, das die Welt verändern kann. An dieses Lied von Hartmut Birkelbach aus meiner Jugendzeit musste ich denken. Vielleicht kennt es einige von euch noch. Denn die Gefahr für uns, die wir mit Ernst fromm sein wollen, die wir Jesus nachfolgen wollen, die wir Gott gehorchen wollen, ist, dass wir uns wie Saulus in unserer Frömmigkeit verrennen und uns selbst betrügen. Dass wir Standpunkte beziehen, die wir nicht mehr hinterfragen, auch nicht mehr hinterfragen lassen. Und dass wir diese Standpunkte nicht kampflos aufgeben. Dass wir damit eng werden und die Weite des Reiches Gottes aus dem Blick verlieren. Und dass wir dann das Leben, das Gottes Geist in und durch uns schaffen will, eben gerade nicht leben. Und durch unser Reden und Handeln nicht dem Leben und auch nicht dem Frieden dienen. Lieber Harald, dein Glaube ist mehr als ein Standpunkt. Ich habe dich immer als jemanden erlebt, der klare Standpunkte bezogen hat und auch formulieren konnte. Aber ich habe dich auch als jemanden erlebt, der flexibel geblieben ist. Du hast dich auf neue Situationen, auf geänderte Lebensverhältnisse, auf Veränderungen in Gesellschaft und Kirche einlassen und einstellen können. Du hast dann Standpunkte hinterfragt und, wo nötig, auch verändert. Dein Glaube ist dabei beweglich geblieben, lebendig geblieben. Das ist etwas anderes, als seine Fahne nach dem Wind zu richten. Aber du bist in einem guten Sinne jemand, der versucht hat, Jesus nachzufolgen und dabei Menschen mit der Menschenfreundlichkeit und Barmherzigkeit Gottes zu begegnen. Du bist in deinem Dienst nicht eng geworden, sondern du hast den Horizont des Reiches Gottes im Blick und trägst die Weite des Geistes Gottes in dir. Ich finde, das ist etwas Besonderes. Das war dem Pharisäer Saulus von Tarsus nicht gelungen. Er hing fest in seinem starren religiösen Korsett und wurde dann in seinem Tun weder Gott noch dem Menschen gerecht. Er ist über seine größten Stärken gefallen, über seine Klugheit und seine standhafte Frömmigkeit, weil er sie von Gott löste. Und er ist tief gefallen. In der Apostelgeschichte steht als Abschluss der Steinigung von Stephanus, für die Saulus verantwortlich zeichnete, beinahe lapidar der Kommentar: Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Aber auch so einen kann Gott noch lieben. Auch so einen Menschen, der so eng ist, mit dem wir keinen Umgang mehr haben würden, dem wir nur noch mit Verachtung begegnen könnten und vor dem wir Angst und Abscheu hätten, wie Hananias ja auch Angst hatte vor Saulus. Auch so einen Menschen kann Gott noch lieben und zurecht lieben. Gottes Liebe gilt nicht nur pauschal allen Menschen, sondern sie gilt auch meinem größten Feind. Sie gilt auch der Person, die mich mit Abscheu, mit Abneigung erfüllt. Sie galt einem Zweifler Thomas, sie galt einem Verleugner Petrus und einem Verräter Judas, die alle mit Jesus an seinem letzten Abend an seinem Tisch saßen. Und sie gilt auch mir selbst, gerade dann, wenn ich erkenne, dass ich gar nicht so sehr viel anders und besser bin als die Brüder, die ich gerade genannt habe. Das hat Saulus in seinem Damaskus-Erlebnis für sich erkannt. Und diese Erkenntnis von der Liebe Gottes zu ihm persönlich in Jesus Christus, diese Erkenntnis verkehrte sein ganzes Leben ins komplette Gegenteil. Er wurde vom größten Christenverfolger zu dem, durch den Gott seine Gemeinde baut und sein Reich in dieser Welt sichtbar werden lässt, durch seine Briefe, in denen uns das Wort Gottes anspricht, bis heute. Ich frage mich ab und an, wie hat wohl die Gemeinde darauf reagiert? Als Paulus da kam und sagte, jetzt erzähle ich euch mal was von Jesus, konnten sie ihm glauben? Konnten sie Gemeinschaft mit ihm haben? Wie ist das wohl gewesen? Wie hat Versöhnung stattgefunden? Diese unergründliche Liebe Gottes zu allen Menschen, deren Geheimnis uns in Jesus anschaubar und glaubhaft geworden ist, ist das Fundament jeder Gemeindearbeit. Denn mit dem Wissen und dem Vertrauen, dass diese Liebe jedem unerschütterlich und umfassend gilt, lässt sich Gemeinde bauen und leben. Mit dieser Liebe können wir anderen Menschen ganz offen begegnen und sie einladen, ihren Glaubensweg mit uns zu gehen. Ihren Glaubensweg mit uns zu gehen. Wo diese Liebe der Grundton einer Gemeinde ist, muss niemand sich in der Gemeinde erst einmal richtig benehmen, sich an unsere Etikette halten, alle unsere Regeln und Gepflogenheiten kennen, die wir als gute Baptisten so haben. Wo diese Liebe der Grundton einer Gemeinde ist, muss niemand unsere Worte und Gesten übernehmen, auf unsere Weise seinen Glauben bekennen, seine Liebe zu Jesus zum Ausdruck bringen, mit unseren Liedern, mit unseren Worten oder mit unserer Taufe. Diese Liebe Gottes in Jesus Christus zu allen seinen Menschen ist bedingungslos. Und wir dürfen sie auch nicht mit Bedingungen verknüpfen. Mit dieser Liebe ist Gemeinde ein Ort der Hoffnung in dieser Welt, in der sich Menschen so sehr nach bedingungsloser Liebe, Annahme, Respekt und Wertschätzung sehnen. Diese Liebe verändert alle unsere Perspektiven auf Gott und auf andere Menschen, auf unsere Gemeinde und auch auf uns selbst. Deshalb legt Paulus in seinen Briefen immer wieder so viel Wert auf die Liebe und Barmherzigkeit und Menschenfreundlichkeit Gottes und nimmt sein eigenes Leben als Vorbild dafür. Gott hat Paulus quasi vor die ganze Welt hingestellt und gezeigt, so ist das, wenn einer Jesus begegnet. An ihm könnt ihr sehen, wie die Barmherzigkeit Gottes auch das am meisten verkorkste Leben wieder hinbiegt. Und ich glaube, Paulus wollte Timotheus damals in seinem Brief sagen, wenn das bei mir ging, bei mir, dem Ersten unter allen Sündern, wenn es bei mir ging, dann geht es bei allen. Dann sollte niemand meinen, dass die Liebe Gottes und die Veränderungsdynamik seines Geistes ausgerechnet für sein Leben nicht ausreichen würde. Gott sei Dank, sagt Paulus, das ist gewiss wahr und ein Wort, das es wert ist, geglaubt zu werden. Denn selbst mit meiner, mit des größten Sünders Sünde, ist er fertig geworden. Lieber Harald, dieses Evangelium hast du gepredigt und gelebt. In dieser Liebe bist du Menschen begegnet und hast die Türen der Gemeinden, in denen du Pastor warst, weit gemacht für viele. Das hat andere sicherlich auch manchmal ordentlich gefordert, vielleicht auch manchmal überfordert. Vielleicht hast du auch nicht immer alle mitnehmen können. Aber so ist das mit der Liebe und Menschenfreundlichkeit Gottes. Wir kommen da nicht immer hinterher. Manchmal ist Jesus eben schon bei Menschen wie Saulus, die wir in unseren Gemeinden noch gar nicht im Blick haben, die so anders sind. Und vielleicht ist es eine der vornehmsten Aufgaben für uns Pastorinnen und Pastoren, dafür offen zu sein und unsere Gemeinden für diese Menschen zu öffnen, diesen Blick zu öffnen. Nur so bleibt der Glaube mehr als ein Standpunkt. So bleibt er lebendig und in Bewegung. Am Ende nennt Paulus sich selbst ein Vorbild für diejenigen, die nach ihm zum Glauben an Jesus finden sollten. Er ist kein Heiliger ohne Fehl und Tadel, das sagt er selber. Aber gerade deshalb ist er überzeugt davon. Gott hatte gerade mit mir Erbarmen und wollte an mir als Erstem seine ganze Geduld zeigen. Er wollte mit mir ein Beispiel aufstellen, mich zum Vorbild hinstellen, was für Menschen künftig durch den Glauben, durch das Vertrauen auf Christus zum ewigen Leben kommen können. Vielleicht gibt es doch gar nicht so viele bessere Vorbilder als Paulus. Vielleicht nicht einmal du, Harald. Sein Leben war schon echt radikal, vor und nach seiner Bekehrung zu Christus. Aber an ihm erkennen wir, Gottes Liebe ist größer als unsere Sünde. Und wenn Gott mit dem Pharisäer Saulus seine Gemeinde bauen konnte und mit dir, Harald, und mit mir und mit vielen anderen von uns hier, dann geht es auch mit jedem von uns, die wir hier sind. Dann geht es auch hier in der Gemeinde mit euch und mit anderen, die hinzukommen, gut weiter, auch wenn Harald in Rente ist. Auch wenn wir alle immer nur Heilige mit Fehl und Tadel bleiben werden, damit müssen wir klarkommen. Aber Gott geht seinen Weg mit uns weiter. Er gestaltet sein Reich mit Menschen wie dir und mir. Er hat es mit dem Saulus von Tarsus getan, der zu einem Gemeindegründer wurde, der Gemeinde Christus vor Augen geführt hat, die Liebe Christi vor Augen geführt hat. Und er wird es auch mit uns tun. Und auch mit dir, Harald, wird es gut weitergehen. Du hast noch eine Aufgabe im Reich Gottes. Nicht mehr in dem Korsett einer beruflichen Tätigkeit, sondern in der Freiheit deiner Berufung zum Prediger des Evangeliums. Wie das geschieht, das kannst du jetzt etwas selbstbestimmter angehen. Aber du bleibst ja ein Kind Gottes, begabt und berufen, die Nachricht von Jesus Christus und von der Liebe und Menschenfreundlichkeit Gottes weiterzusagen und weiter in diese Welt hineinzuleben. Und für viele bleibst du vielleicht etwas anders als Paulus auch ein Vorbild darin. Dafür wollen wir Gott heute ehren und danken, dass wir seine Liebe erkennen in Paulus und auch in dem, wer und wie du hier in der Gemeinde und auch in unserer Bundesgemeinschaft unter uns gearbeitet hast. Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Diesen Lobpreis der Barmherzigkeit Gottes von Paulus schließen wir uns an und sagen Amen. Und singen miteinander. Ein Lied, das uns vor Augen führt, dass Jesus der Mittelpunkt unseres Lebens ist.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Apostel Paulus hat an anderer Stelle an die Gemeinde in Philippi Worte geschrieben in einer schwierigen Situation, wo für die Gemeinde nicht klar war, wie geht das alles weiter. Auch für euch ist manches nicht klar, wie geht das jetzt alles weiter. Es wird weitergehen, Gott wird bei euch sein. Und Paulus hat der Gemeinde damals gesagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Gebitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Amen.